Hey, mein Name ist Laura, ich bin Ernährungswissenschaftlerin und begrüße dich herzlich beim Eva Monder Podcast Diagnose Frau. Hier dreht sich alles rund um Frauengesundheit, denn unsere Mission ist, Frauen in jeder Lebenslage zu unterstützen, sowohl mit unseren Produkten als auch mit Magazinbeiträgen und diesem Podcast. Durch Interviews mit ExpertInnen und Erfahrungsberichten zeigen wir dir, du bist einzigartig, aber nicht alleine. Weitere Infos sowie den Link zu unserem Online-Magazin findest du in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt ganz viel Spaß mit der Episode. Hallo, liebe Lisa, ich begrüße dich zum zweiten Mal hier schon im Eva Monder Podcast Diagnose Frau. Ich freue mich, dass du dir wieder die Zeit genommen hast, mit mir über ein weiteres Tabuthema zu sprechen, und zwar Sexualität und Libido. Für diejenigen, die die letzte Episode noch nicht gehört haben, stell dich doch mal ganz kurz vor und erzähl, warum du dich denn im Thema Sexualität so gut auskennst.
Ja, also erstmal vielen Dank, dass ich wieder dabei sein darf, liebe Laura. Ich freue mich riesig. Und ich bin Lisa, ich bin 26 Jahre jung und bin Sexualpädagogin und arbeite nebenbei, also neben Instagram und neben Hauptjob, noch als Beraterin und gebe so Toy-Partys, auf denen ich so Sexspielzeug vorstelle. Ich biete auch so Paarberatungen an und im Moment ist auch vieles, vieles, vieles mehr in Arbeit, aber ja, wenn euch das interessiert, könnt ihr ja mal bei Instagram vorbeischauen, das wird Laura wahrscheinlich wieder alles verlinken und ja. Ich würde mich freuen.
Ja, cool. Vielen Dank schon mal für das Intro. Bevor wir anfangen, habe ich jetzt 5 This or That Fragen an dich, die du möglichst schnell beantworten solltest. Es ist nichts Kompliziertes, hoffentlich. Aber ja, versuch einfach so spontan und schnell wie möglich drauf zu antworten. Bist du bereit?
Ja.
Okay. Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Bei Snacks herzhaft oder süß?
Herzhaft.
Wasser mit oder ohne Kohlensäure?
Ohne.
Dirty Talk oder kein Dirty Talk?
Dirty Talk.
Und dann die letzte, Missionars- oder Reiterstellung?
Reiterstellung.
Okay, okay, okay. Ja, ich denke, da haben wir schon mal direkt die Überleitung zu dem Thema. Einen ja, etwas lockereren Einstieg. Bevor wir jetzt erstmal darüber sprechen, warum glaubst du denn, dass das Thema Sex und Sexualität immer noch so tabuisiert ist? Und hast du auch das Gefühl, dass es so einen Trend gibt, dass man offener darüber spricht in letzter Zeit?
Ja, also tatsächlich denke ich wirklich, dass viel, viel, viel offener darüber gesprochen wird in letzter Zeit. Ja, also wenn wir mal damit anfangen, warum ich denke, dass Sexualität so tabuisiert ist, dann denke ich daran, Sexualität und Libido. Libido bedeutet ja, also Libido ist der Trieb nach Sex sozusagen. Und so in meinem Kopf verbinden ganz viele Leute so Triebe mit so Sigmund Freud und irgendwelchen Sachen, die man unbedingt gerne haben möchte, und Triebe, die Tiere haben. So, und ich glaube, dass sowas auch ganz, ganz, ganz abschreckend wirken kann. Und Sex ist vor allem dem auch nicht mehr das, was es 1995 mal war. Also in 2022 haben wir ganz anderen Sex und leben Sexualität auch ganz anders vor. Ich glaube, dass die Medien einen ganz, ganz großen Teil auch dazu beigetragen haben. Die Aufklärung durch Medien hat natürlich Vor- und Nachteile. Was könntest du dir vorstellen? Was könnte denn ein Vorteil sein?
Ja, Vorteil ist wahrscheinlich, dass wir auch so ein bisschen unseren Körper mehr kennenlernen und denken, das ist jetzt kein so ein Thema, bei dem ich mich schämen müsste, drüber zu sprechen, auch vielleicht in der Partnerschaft. Vielleicht kann ich kurz noch einen Nachteil nennen, der mir gerade direkt einfällt. Es kann natürlich auch sein, dass viele Dinge sexualisiert werden. Also wenn ich jetzt drüber nachdenke, damals war es ja eher so, dass Sex im Sinne von der weibliche Körper wurde ja sexualisiert und wurde in Anführungszeichen ausgenutzt, um sich fortzupflanzen. Und ich kenne jetzt nicht so die Rechtslage genau, aber es war ja auch teilweise mal erlaubt, die Frau gegen ihren Willen sexuell zu penetrieren, nenne ich es jetzt einfach mal.
Genau.
Befriedigen ist vielleicht nicht so der richtige Ausdruck oft gewesen. Aber das ist ja Gott sei Dank mittlerweile in den meisten Kulturen nicht mehr so. Von daher denke ich, ist das schon mal eine ganz gute Aufklärung und Veränderung. Aber ja, mich würde jetzt mal interessieren, was deiner Meinung nach auch so die Vor- und Nachteile sind.
Also kurz mal dazu, ich bin mir nicht mit der Jahreszahl ganz sicher. Ich glaube, bis 1997 war es in der Ehe erlaubt und erwünscht und vor allen Dingen auch nicht strafbar, die Frau zu vergewaltigen,
Genau, ja, das
weil,
meinte ich auch.
genau, weil die Frau ihrer ehelichen Pflicht nachkommen sollte. Also ich denke, dass die, was habe ich dich denn gefragt, Vorteile oder Nachteile?
Beides, ja. Also ich habe direkt auf Nachteile geantwortet.
Also ich glaube, dass die Vorteile da auch sind, ne? Pornos sind für jeden, auch hat man, jeder hat Zugriff darauf. Jeder kann auf irgendwelche Pornoseiten gehen, kann sagen, ja, ich bin 18 und sich das angucken. Und wenn wir jetzt mal so überlegen, mein Partner ist Lehrer und seine Schüler wissen, dass Anus, Vagina und die Harnröhre drei komplett verschiedene Ausgänge sind und auch Eingänge sind. Und so jetzt Generation, mein Papa und vielleicht noch ein bisschen älter, Aufklärung in der DDR. Wenn man jemanden ganz doll lieb hat, dann entsteht daraus ein neues Leben sozusagen. Die wissen das nicht. Also ich habe manchmal so das Gefühl, da wird ja auch nicht so viel drüber geredet. Und auch auf meinen Toy-Partys habe ich oft die Erfahrung gemacht, dass die denken, es gibt so einen Körperausgang, in dem passiert alles. Und das finde ich oft ziemlich erschreckend und kläre dann auch immer bei meinen Toy-Partys auf und sage, nee, halt, stopp, so sieht es aus. Und ich habe auch so eine Puppe, die aussieht wie Vulva, Vagina und so weiter und alle Ausgänge zeigt. Ja, und ich denke, dass in unserer heutigen Zeit wir einfach den Vorteil haben, dass wir durch die Medien auf so vieles zugreifen können. Und der Nachteil ist vor auch, dass Frauen oft so als Gegenstand dargestellt werden. Ne? In vielen Pornos ist es halt so, die Frau, der wird mal kräftig auf den Hintern gehauen und dann geht's los. Und Vorspiel braucht sowieso keiner. Also so wird es ja grundsätzlich dargestellt. Und so ist es meistens in der Realität halt nicht. Klar gibt es höchstwahrscheinlich in vielen Beziehungen auch mal Momente, in denen man es gerne dirty haben möchte. So, das kommuniziert man ganz klar, aber Frauen sind eben keine Sexobjekte, an denen man sich auslassen kann. Und das ist, glaube ich, der Nachteil daran.
Du hast gerade schon die ganzen Begriffe Vulva, Vagina und so angesprochen. Ich glaube, das ist ja auch, das sind vor allem die zwei Begriffe, die sehr verwirrend sein können. Kannst du mal bitte da noch mal den Unterschied erklären?
Also, wenn wir von außen auf unsere Vulva schauen, dann sehen wir die äußeren und die inneren Vulvalippen. Die können wir sehr gut erkennen. Bei der einen oder anderen sind die inneren Vulvalippen etwas größer oder vielleicht auch asymmetrisch oder wichtig ist auf jeden Fall, ich nutze immer die Begrifflichkeit Vulvalippen, denn Schamlippen haben wir früher gesagt. Ich verbinde mit Schamlippen, dass wir uns für irgendetwas schämen müssen. Und wir schämen uns überhaupt nicht für unsere wunderschönen Vulvas, weil jede Vulva ist einzigartig und wunderschön. Und deswegen lasse ich einfach komplett Scham immer weg. Bei mir
Krass, da habe ich
heißt
noch nie drüber nachgedacht. Es ist gerade so ein richtiger Brainfuck irgendwie. Krass,
Echt?
ja. Ja, total. Siehst du, wie, also ich glaube, mir geht es dann nicht alleine so. Ja, krass, dass du es sagst, ne? Wow.
Also,
Okay.
alle, die das hören, ich würde mich voll freuen, wenn ihr Vulvalippen sagen würdet.
Ja, ich denke, da kommen jetzt einige vielleicht so ein bisschen zum Umdenken, aber spannend auf jeden Fall. Ja,
Ja,
red gern weiter.
das ist wahrscheinlich einfach total verankert, so in unserem Kopf und in allen Biologiebüchern steht es ja auch noch drin, dass es Schamlippen heißt, sozusagen. Genau, und das ist die Vulva. Also die Vulva ist alles, was wir von außen sehen können. Und die Vagina ist der Muskelschlauch, der von der Vulva bis zum Gebärmutterhals geht. Das ist die Vagina. In der Vagina befindet sich auch, also in diesem Muskelschlauch ist auch der G-Punkt. Da merken wir auch, wenn wir die Beckenbodenmuskulatur zusammenziehen, ziehen sozusagen. Und ja, früher wurde das Scheide genannt. Die Scheide steht auch oft in Biologiebüchern noch drin. Aber eine Scheide ist eine Lederform, in die man ein Schwert reinstecken kann. Eine Scheide hatten früher die Ritter. Und
Stimmt.
Ritter gibt es schon ganz lange nicht mehr, also so richtige
Ja, ein paar
Ritter.
Jährchen.
Deswegen lassen wir einfach mal die Scheide hinten rüberfallen, genau wie die Schamlippen, und sagen Vulva und Vagina. Vagina kannst du sozusagen nicht von außen sehen.
Okay, ja.
Aber noch viel versteckter ist die Klitoris. Und die Klitoris hat es ganz, ganz traurigerweise in kein Biologiebuch dieser Welt geschafft aktuell. Aber ich glaube, da wird gerade hart dran gearbeitet. Denn die Klitoris ist viel, viel größer als gedacht. Also in den Biologiebüchern gibt es den Kitzler. Und der Kitzler ist sozusagen das Klitorisköpfchen. Das Klitorisköpfchen ist ganz oben und das ist ein Schwellkörper und der stellt sich auf wie ein Penis. Wenn man erregt ist, schwillt der an und das Klitorisköpfchen stellt sich auf, wird größer. Und dann haben wir noch die Klitorisarme und davon haben wir halt zwei und dann nochmal zwei. Wir müssen euch unbedingt ein Bild hier irgendwie einfügen oder euch ein Bild bei Instagram davon hochladen, damit ihr das auch sehen könnt. Das ist so schwer zu erklären. Auf jeden Fall ist die Klitoris ungefähr wie ein Eisberg. Also ihr seht nur einen mini, mini, mini kleinen Teil davon und sie geht noch ganz tief rein. Und die Klitoris ist auch für den Arsch, denn auch beim Analsex wird die Klitoris von hinten penetriert und ihr könnt einen Orgasmus bekommen.
Spannend, spannend. Ja, vielleicht können wir hier gerade, ich meine, bei YouTube laden wir das Video hoch. Für alle, die das jetzt nur hören und daran interessiert sind, können wir da auf jeden Fall mal ein Bild einblenden. Dann kann man sich das vielleicht auch direkt bildlich besser vorstellen. Ne? Wenn du gerade bei dem Thema Orgasmus bist, Penetration und so, was ja auch ein super Tabuthema ist. Also ich habe wirklich nur wenige Freundinnen, mit denen ich da offen drüber reden kann. Und das ist das Thema Selbstbefriedigung. Ich würde jetzt einfach mal beim weiblichen Körper bleiben, weil darum geht es ja hier, ne? Frauengesundheit und so.
Klar.
Wie siehst du denn das Ganze? Also du machst ja, hast du gesagt, die ganzen Toy-Partys und da geht es ja auch darum, wie kommt man letztendlich zum Orgasmus? Und viele haben ja während dem Sex gar keinen Orgasmus. Also ich kenne keine, die einen rein vaginalen Orgasmus hat, sprich ohne selbst noch ganz plump gesagt, Hand anzulegen.
Ja.
Oder dass der Partner oder die Partnerin Hand anlegt. Was würdest du denn sagen, wenn man, also, beziehungsweise was denkst du denn, warum man offen darüber sprechen sollte?
Also, Masturbation meinst du jetzt und Orgasmen, ja. Also grundsätzlich ist es genau so, wie du gesagt hast. Es gibt wirklich nur wenige Frauen, die es schaffen, einfach so beim Sex einen Orgasmus zu bekommen. Und ich denke, dass sich viele, besonders auch junge Frauen, sehr alleine damit fühlen, dass sie quasi nur beim Masturbieren oder nur im Zusammenspiel mit vibrierenden Sextoys einen Orgasmus bekommen können. Deswegen wäre es natürlich umso schöner, wenn wir darüber sprechen, damit wir wissen, wir sind nicht allein. Und ich habe auf den Toy-Partys immer Frauen, die zum Schluss, also ihr müsst euch das so vorstellen, dass ich halt die Produkte vorstelle und danach gehe ich in einen Extraraum und in diesem Extraraum nehme ich dann die Bestellung auf. Und da kann man mir auch noch mal Fragen stellen. Und in diesem geschützten Raum, in dem wir dann unter vier Augen sind, kommt extrem oft fast jedes Mal das Thema auf. Ich kann beim Sex keinen Orgasmus bekommen. Hilfe! Ich habe das Gefühl, bei allen anderen geht es. Und eigentlich ist es ja gar nicht so. Und ich kann dann immer diesen Frauen die Angst nehmen und sagen: Hey, das ist ganz normal, das geht ganz vielen so. Es gibt ein paar Glückliche, die können das einfach. Und ja, deswegen ist es einfach auch wichtig, dass wir es enttabuisieren und sagen: Hey, mir geht's genauso.
Ja, total.
Es gibt auch so unglaublich viele verschiedene Arten von Orgasmen, ne? Also wenn man auf verschiedenen Internetseiten recherchiert, sind von bis zu 12 verschiedenen Sorten die Sprache. Was für ein Orgasmus würde dir denn einfallen?
Boah, ja, kommt es jetzt auf die Stimulation an? Oder wie meinst du das? Also es gibt ja multiple Orgasmen, ne? Es gibt ja so den einfachen Orgasmus.
Ja.
Dann, wenn ich das jetzt ein bisschen auf die Penetration beziehe, gibt es ja vaginal einfach, was ja sehr viele Frauen nicht haben. Dann gibt es ja den klitoralen
Richtig,
Orgasmus.
richtig. Sehr gut, Laura. Super.
Ja. Die 12 kann ich dir jetzt aber nicht nennen.
Ey, ohne Witz, die 12 hätte ich dir auch nicht nennen können, aber ich habe gegoogelt und bin zum, also habe herausgefunden, wie du schon gesagt hast, es gibt einen klitoralen Orgasmus. Der klitorale Orgasmus wird durch Stimulation der Klitoris ausgelöst. Das heißt, man muss nur die Klitoris stimulieren mit Vibration oder mit es gibt so wunderbare Geräte, dessen Name ich jetzt nicht nennen werde, die mit Luftdruck arbeiten und die saugen dann die
Ja,
Klitoris
dieses
an.
Pulsieren auch.
Genau, und die sollen wohl für unglaublich tolle klitorale Orgasmen sorgen. Dann gibt es natürlich den vaginalen Orgasmus. Der wird meistens ausgelöst dadurch, dass welcher Punkt penetriert wird, stimuliert wird.
Der G-Punkt wahrscheinlich.
Genau, der G-Punkt. Dann gibt es natürlich auch diesen Orgasmus, der da zusammenspielt. Vaginal und klitoral kann zum Beispiel sein, wenn man Sex hat und sich mit einem Sextoy noch klitoral dazu stimuliert, dann kann man einen Orgasmus bekommen, der einfach aus beiden zusammen besteht, sozusagen. Dann gibt es einen Orgasmus, bei dem man squirtet. Also die Frau kann auch
Stimmt, ja.
abspritzen, genau. Es wird dann Squirting-Orgasmus genannt. Dann gibt es noch einen Orgasmus durch den A-Punkt. Der A-Punkt ist ungefähr so wie der G-Punkt, bloß ein bisschen weiter hinten. Dann gibt es noch den U-Punkt. Wie ich schon vorhin gesagt habe, kann man anal auch einen Orgasmus bekommen. Man kann auch einen Cervix-Orgasmus bekommen, der ist dann sehr, sehr, sehr weit hinten. Und da sollte man auch bestimmte Sexstellungen wählen, bei denen der Penis oder das Sextoy auch sehr tief vaginal aufgenommen werden kann. Ja, dann gibt es natürlich auch einen Orgasmus, der durch Stimulation der Nippel ausgelöst werden kann.
Krass.
Und ja, verrückt, oder? Es gibt auch
Oha. Okay.
mentale Orgasmen. Davon habe ich bis jetzt nur gehört. Einige meiner Freundinnen, die hören gerne so Geschichten. Da gibt es auch verschiedene Internetseiten, die sowas anbieten. So sexy Geschichten, die dir dann erzählt werden. Und du kannst dir aussuchen, wer dir das vorliest. Und ob es eine männliche Stimme sein soll oder eine weibliche Stimme, tief oder hoch. Also da kann man sich auch anhören, die so Hörproben und so. Auf jeden Fall kann man sich da wohl so reinsteigern, dass man auch mental zum Orgasmus kommen kann.
Krass.
Und last but not least gibt es natürlich auch einen Chorgasm, wird er genannt. Der entsteht beim Sport. Und zwar bei
Okay.
sehr viel sportlicher Aktivität kann man sich da auch so reinsteigern und bestimmte Muskelgruppen anspannen, um Orgasmus zu bekommen. Die Amerikaner sind uns da weit voraus und haben auch solche Sportgruppen, die nennen sich auch richtig Chorgasmgruppen, in denen alle gemeinsam dann im Kreis stehen und bestimmte Übungen machen. Ja, einen habe ich
Okay, krass.
vergessen. Und zwar den Orgasmus im Schlaf.
Oh ja.
Den kennen wahrscheinlich viele Jungs. Gerade in der Pubertät passiert es ja oft mal, dass man aufwacht und das Höschen ist ein bisschen nass, ne? Da passiert dann im Schlaf eben ziemlich schöne Sache.
Ja, aber ich muss sagen, das wäre nämlich jetzt das Nächste, was ich angesprochen hätte. Bei mir war das auch schon zweimal so. Also da bin ich wirklich wach geworden und hatte in Real Life einen Orgasmus. Ich weiß
Krass.
natürlich nicht, ob ich mich währenddessen im Schlaf stimuliert habe, befriedigt habe. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall hatte ich im Traum den Orgasmus, bin dann aufgewacht und hatte wirklich einen. Also es ist mir schon zweimal passiert und das war wirklich so ein WTF-Moment.
Krass, ja, kenne
Aber
ich.
ja, krass.
Verrückt. Wir haben ja jetzt auch schon den G-Punkt genannt. Würdest du jetzt ganz spontan wissen, wo der G-Punkt liegt?
Also, das ist ja, wenn man zum Beispiel die Hand jetzt vaginal einführt und so ein bisschen krumm das Ganze macht, dann fühlt sich das ja wie so eine Walnuss an. Ne, so von der Oberfläche.
Wow, Laura,
Aha.
super. Genau so hätte ich dir das jetzt erklärt, ne?
Siehst
Genau
du?
so, richtig gut. Ja, also wie du schon gesagt hast, ein paar Finger einführen und Richtung Bauchdecke tasten und dort merkt man so eine rifflige Oberfläche. Darüber streiten sich allerdings auch so einige Leute, denn es gibt auch Frauen, bei denen der G-Punkt ganz woanders gelegen ist, also seitlich oder weiter hinten, weiter vorne, direkt auf der anderen Seite. Also das ist natürlich auch so, wir sind anatomisch nicht alle exakt gleich gebaut. Nicht jeder hat die linke innere Vulvalippe länger als die andere. Also jeder ist eben einzigartig und genauso ist es auch bei jedem, ist eben der G-Punkt, der A-Punkt oder sonstiges vielleicht ein bisschen anders ausgeprägt. Von daher ist es immer sehr gut, wenn man sich selber kennenlernt, auch denselben Körper abtastet, natürlich ganz vorsichtig, ne? Es muss nicht so sein wie in frauenverachtenden Pornos, sondern es kann auch einfach, in einem schönen Moment kann man sich einfach auch mal selber kennenlernen. Und es kann sowohl die Brust als auch die Vagina, die Vulva oder vielleicht auch der Po sein, also wie man das so gerne hätte. Denn Masturbation ist auch einfach so gut für uns, ne?
Ja,
Wir
ich
haben
finde
ja.
das auch ehrlich gesagt total schade, dass sich sehr, sehr viele gar nicht so richtig kennen. Also, dass sie sich mit ihrem weiblichen Körper noch nie richtig auseinandergesetzt haben. Ich hatte jetzt vor kurzem so ein Party-Trinkspiel. Also, ich habe noch nie, kennst du vielleicht, ne?
Ja.
Also, gibt es vielleicht auch ohne Trinkspielmäßig, aber auf jeden Fall habe ich das so kennengelernt. Und da war eine Frage, beziehungsweise eine Aussage, ich habe noch nie meine Geschlechtsteile mit einem Spiegel betrachtet. Ne, und da haben total viele nicht getrunken. Im Sinne von, haben sie wirklich noch nie gemacht. Und das habe ich relativ früh schon gemacht, weil ich meine, du siehst da unten ja auch nicht wirklich hin. Als Mann ist das vielleicht ein bisschen einfacher nochmal, zumindest von oben so drauf zu gucken.
Ja.
Aber das fand ich auch total spannend, um einfach auch mal so zu sehen, wie sieht das eigentlich aus?
Ja, ich erinnere mich noch daran, wa warum und wann ich mich zum ersten Mal angeguckt habe. Und das war tatsächlich so mit 10, 11, da habe ich zum ersten Mal meine Periode bekommen.
Oh,
Und
krass, so früh.
ja, tatsächlich. Und ich war ja eine von den richtig coolen, ne? Weil damals habe ich noch gedacht, so Binden, sowas nehmen nur Omas. Heutzutage bin ich da einfach 100% anders eingestellt. Aber damals war ich noch so eingestellt, ja, also ich muss auf jeden Fall Tampons nehmen, was anderes geht gar nicht. Ne? Und dann musste ich natürlich erst mal gucken, wo muss ich denn mit dem Tampon hin? Ne? Und dann habe ich mich auch ins Bad hingestellt, ein Bein auf den Badewannenrand und im Spiegel erstmal geguckt, okay, wie sieht es jetzt hier alles aus? Und ich kann das wirklich jedem empfehlen. Ne? Guckt euch einfach mal an, schaut euch an, ach hier und da ist das Klitorisköpfchen, ich kann das sehen. Was auch super interessant ist, wenn man erregt ist und man sehen kann, wie groß das Klitorisköpfchen auf einmal geworden ist. Das ist ja ein Schwellkörper und ist einfach sehr, sehr interessant. Es gibt tatsächlich auch feministische Pornos, die sowas sehr, sehr gut darstellen. Also es gibt einige Seiten, die sind teilweise oder größtenteils auch kostenpflichtig. Aber ich denke mir immer so, hier, nehmt mein Geld und produziert bitte ein bisschen mehr feministische Pornos. Also ich investiere da gerne mal ein paar Euro rein, weil ich das einfach richtig, richtig gut finde.
Ja, auch ein Thema hast du gerade eben angesprochen, und eine Orgasmusart ist Squirten, also quasi das weibliche Ejakulieren. Das ist ja auch so eine Sache, die voll viele abfeiern, aber denken, oh mein Gott, ich krieg das gar nicht hin, machen sich da voll den Stress. Kannst du
Ja.
vielleicht mal kurz erklären, also du musst ja den G-Punkt stimulieren? Aber kannst du mal ganz kurz erklären, wie das funktioniert und ob man das oder ob Frau das wirklich hinbekommt?
Also, es ist so wie mit allen Sachen, ne? Es gibt kein Rezept dafür, wie du jetzt am besten squirten kannst. Es gibt ausreichend Bücher, die heißen, jede Frau kann squirten oder ja, grundsätzlich sind wir alle nicht gleich, ne? Wie ich schon gesagt habe. Es gibt auch einige Frauen, denen ist es gar nicht möglich, zum Beispiel einen klitoralen Orgasmus zu bekommen. Und beim Squirten ist es so, dass einige das ganz, ganz bewusst herausfordern können und ganz bewusst auch herbeiführen können, dass sie abspritzen. Und andere wiederum sagen, oh, jetzt ist hier auf einmal alles ganz nass. Was ist denn hier gerade passiert? Also, ich denke, dass das wieder so ein Ding ist, was jeder bei sich selbst ausprobieren muss, durch verschiedene Massagetechniken oder auch Stimulationstechniken, um eben abzuspritzen, wenn es denn unbedingt sein muss. Also für meinen Teil muss ich jetzt echt sagen, ist das für mich jetzt nicht so Nonplusultra, wo ich sagen muss, geil, ich will auf jeden Fall mal squirten und das jetzt auf Knopfdruck. Also ist jetzt nicht so eine Challenge für mich.
Ja, kann ja auch relativ feuchtfröhlich werden, ne? Also ist ja auch nicht
Ja.
immer praktisch, wenn dann alles nass ist.
Ja, sozusagen. Mir haben auch einige Kundinnen davon schon erzählt, auf den Toy-Partys, dass sie dachten, sie haben sich eingepullert. Aber das hat nichts miteinander zu tun. Also da kommt kein Urin raus oder ne.
Aber ein Teil Urin ist ja noch mit drin, ne? Also es ist ja nicht das Gleiche, aber ich glaube, minimal Urin ist mit drin gemischt.
Ja, ich versichere den Damen auf jeden Fall immer, nein, du hast dir nicht eingepullert.
Ja, das stimmt, ja. Und findest du es denn sehr, sehr wichtig, einen Orgasmus zu bekommen, als wir sprechen jetzt hier nur über den weiblichen Körper,
Ja.
weil es gibt ja auch viele positive Effekte davon, ne? Also viele sagen ja auch, dass es bei Kopfschmerzen hilft oder gerade bei Regelbeschwerden im Sinne von Krämpfen. Denkst du, also ist das wirklich so oder würdest du sagen, ja, vielleicht und generell, wie wichtig sind Orgasmen so für die Psyche?
Ja, da müssen wir ganz kurz differenzieren. Orgasmen oder Masturbation bei Regelbeschwerden würde ich sofort unterschreiben, dass das das Beste ist, was dagegen hilft, meiner Meinung nach. Und es ist nicht nur, weil so viele positive Hormone in unserem Körper ausgeschüttet werden, sondern eben auch, weil dann ganz viel Blut auch in unsere Geschlechtsteile, also in unsere Vulva, Vagina, Klitoris wird super krass durchblutet. Und eben auch die Teile im Gehirn, die für Entspannung sorgen und die dafür sorgen, dass wir uns gut fühlen und so. Also das Blut fließt durch einen Orgasmus an exakt die richtigen Stellen, da wo wir es brauchen, wenn wir PMS haben oder wenn wir unsere Menstruation haben und es uns dabei überhaupt nicht gut geht. Also das würde ich jedem empfehlen. Sex ist ja auch so ein bisschen tabuisiert, während man seine Periode hat. Wem das zu blutig ist, dem kann ich auf jeden Fall so Soft-Tampons empfehlen. Es gibt verschiedene Marken, die solche Soft-Tampons herstellen. Die waren tatsächlich vor einigen Jahren nur bei Prostituierten bekannt, sozusagen, damit die in jeder Lebenslage ihrer Arbeit nachgehen können, sind aber auch salonfähig geworden, sozusagen. Und Soft-Tampons sind genau wie Periodenunterwäsche, Tampons, Binden und Menstruationstasse jetzt einfach so ein Ding, das dazugehört zur Hygiene. Ja,
Aber wie
genau.
nutzt man die? Also bei Tampons ist ja so, du hast dieses Bändchen dran, ne, dass du es wieder rausnehmen kannst. Aber bei Soft-Tampons, ich habe die jetzt auch schon gesehen, da ist ja sowas nicht dran, ne?
Genau, also es gibt verschiedene Formen. Es gibt zum Beispiel Soft-Tampons, die sehen aus wie eine kleine Wolke, aber da hast du quasi, du kannst mit dem Finger, da ist so eine kleine Lasche drin, da
Ah,
so
okay.
nochmal so einhaken sozusagen und die dann wieder rausholen. Oder du kannst eben mit beiden, also mit zwei Fingern rein, um die rauszuholen. Aber meiner Erfahrung nach reicht es, um mit einem Zeigefinger, um den Softtampon wieder rauszuholen.
Aber da kommt es ja auch dann drauf an, wie tief das drin ist, ne? Also ich meine, wenn das beim Sex genutzt wird, kommt es ja auch so ein bisschen auf den Penis an, ne? Wie weit das dann
Ja.
reingeht.
Ja.
Also.
Also meiner Erfahrung nach ist noch kein Soft-Tampon verloren gegangen in der Vagina.
Ja, das ist schon mal gut.
Also ey, man muss wirklich mehr aufpassen, was man sich in Po steckt, als was man sich in die Vagina steckt, sozusagen. Weil in den unendlichen Weiten des Darms kann viel mehr verloren gehen als jetzt bei uns in der Vagina. Natürlich kann es auch unangenehm werden, wenn der Soft-Tampon zu weit nach hinten gedrückt wird. Aber ja, man muss da so seine Lösung finden. Ich kenne auch ganz viele Leute, die einfach sagen: Hey, ich habe meine Menstruation, wir legen jetzt einfach ein Handtuch unter, fertig. Kein Problem.
Ja. Und würdest du sagen, dass das, oder beziehungsweise sagen wir mal so, wenn jetzt jemand kommt und sagt, hier, meine Partnerin oder mein Partner, der möchte nicht so gerne Sex haben, wenn ich meine Periode habe, was könnte ich denn da tun? Weil es ist ja auch so, während der Periode hat man meistens mehr Lust, die Libido ist höher. Ne, das ist natürlich dann ein bisschen doof gelaufen, wortwörtlich. Wenn Partnerin oder Partner keine Lust drauf hat, was würdest du denn da empfehlen, wie man darüber kommuniziert?
Also grundsätzlich würde ich empfehlen, Verständnis dafür zu haben, wenn der Partner sagt: Oh nee, das ist mir jetzt hier zu viel Blut. Na? Man könnte verschiedene Lösungsmöglichkeiten anbieten. Man könnte sagen: Hey, wir machen das Licht aus und probieren mal was ganz anderes aus. Oder ich verbinde die Augen oder sonstiges, dass der Partner das einfach nicht sieht. Aber wenn der Partner sich auch davor ekelt, ne? Ich ekel mich nicht vor meiner Menstruation und viele andere auch nicht. Aber es gibt auch einige Frauen, die sagen: Ich finde das total eklig. Ich finde mich da total eklig. Und es gibt auch einige Partner oder Partnerinnen, die sagen: Nee, ich möchte das jetzt einfach nicht. Und da gilt tatsächlich: Nein heißt Nein. Ich muss das jetzt nicht tun. Und niemand ist gezwungen, jetzt irgendwie Sex zu haben. Man
Ja,
kann
total.
sich mit Sextoys oder mit seinen Fingern oder mit sonstigem Vergnügen und sich selber einen Orgasmus verschaffen. Man muss den Partner da nicht mit reinziehen. Es gibt dann natürlich immer noch auch Paare, die sich gegenseitig verbieten zu masturbieren oder die das unangenehm finden, die sich betrogen fühlen, wenn man es sich selbst macht. Aber das ist einfach ein Ding, was dann in der Partnerschaft besprochen werden muss.
Gibt es denn einen Unterschied, gerade in Bezug auf PMS und Regelbeschwerden allgemein, ob man jetzt Sex hat oder zum Beispiel durch Masturbation den Orgasmus in Bezug auf jetzt ohne vaginale Stimulation?
Ja, also wenn du eben keine vaginale Stimulation hast, dann bekommst du quasi auch keinen vaginalen Orgasmus. Aber auch mit einem klitoralen Orgasmus kannst du genug positive Hormone in deinem Körper ausschütten, die dazu führen, dass du dich besser fühlst. Also, und auch mit einem klitoralen Orgasmus werden deine Geschlechtsteile deutlich mehr durchblutet.
Also geht es vor allem um die Durchblutung generell und um dann die Ausschüttung der positiven Hormone.
Genau.
Okay. Ich hatte ja gerade schon das Thema Libido angesprochen, ne, die ja gerade während der Menstruation oft ziemlich hoch ist. Was hat denn sonst noch einen Einfluss? Also ich kenne das ja bei vielen Paaren in meiner Umgebung, die dann sagen, ey, im Moment ist so krass stressig, ich habe gar keinen Bock auf Sex. Kann ich absolut fühlen, geht mir auch manchmal so, aber eigentlich ist es ja auch total entspannt, ne? Also wenn das dann doch irgendwie zustande kommt in stressigen Phasen, ist man danach total froh und entspannt. Aber wie ist denn der Einfluss von Stress auf die Libido und was sind denn noch so Einflussfaktoren, die die Libido reduzieren jetzt erstmal oder reduzieren können?
Also es gibt ja natürlich oft auch Situationen im Leben, die ziemlich stressig sind. Ich erinnere mich immer nur gerne an die Vorweihnachtszeit. Das ist immer so eine meiner stressigsten Zeiten des Jahres, weil ich immer gerne allen die wunderschönsten Geschenke machen möchte und mich da richtig ins Zeug lege. Und da ist tatsächlich ja auch so, ne, wenn man gestresst ist, wird im Körper unglaublich viel Adrenalin ausgeschüttet, ne? Adrenalin ist halt das Stresshormon. Und durch Masturbation, Orgasmus und Sex wird halt Endorphine ausgeschüttet, die dann quasi das Adrenalin bekämpfen und sagen, hey, hau ab, mehr Platz für gute Energien. Stress ist natürlich ein großes Thema, wie du auch schon gesagt hast, und kann total der Abturner sein, ne? Es gibt natürlich auch Sachen wie zum Beispiel, wenn man verreist, wenn man sich nicht so richtig zu Hause fühlt, dass das natürlich auch auf die Libido sich auswirken kann. Ernährung ist auch immer eine große Sache. Ich habe früher sehr viele Diäten gemacht, tatsächlich, was ich heutzutage nicht mehr machen würde. Aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn man wenig Energie hat, wenig gegessen hat, nicht so richtig die geilen Sachen, auf die man so richtig Bock hat, ne? So richtig die Pommes mit der Lieblingsmayo, dann ist es auch ein totaler Abturner, wenn man hungrig und energielos ist, ne? Zu viel Sport kann auch dafür sorgen, dass die Libido abnimmt, weil wenn man zum Beispiel ist es auch so, wenn man so Cardio, ganz viel Cardio, Fitness macht. Und das kann auch dafür sorgen, dass man nicht so Bock auf Sex hat. Also es sind viele Sachen, die da reinspielen. Natürlich auch viele, viele psychische Sachen. Ne? Stress können wir hier einfach mal so unterstreichen und rot einkreisen. Stress auf der Arbeit, Stress im Privaten oder vielleicht auch Trauerfälle oder sonstiges können einfach dafür sorgen, dass die Libido total abnimmt für eine bestimmte Zeit, ne? Auch Stress in der Beziehung, wenn man sich nicht ganz grün ist, sozusagen in dem Moment. Es gibt ja auch diesen berühmten Versöhnungssex, der angeblich immer nach dem Streit
Stimmt, ja.
stattfinden soll. Der soll ja besonders gut sein, habe ich mal gehört. Ja, aber wiederum gibt es auch genug Mythen, die angeblich aphrodisierend wirken sollen und den
Genau.
Libido anregen sollen. Und da gibt es ja auch genug, ne? Wovon hast du schon gehört?
Ehrlich gesagt habe ich mich da noch nicht so wirklich mit beschäftigt. Deshalb wollte ich dich mal fragen, ob das denn so ein Mythos ist oder gibt es tatsächlich Lebensmittel, die das anregen können?
Also wissenschaftlich ist halt nachgewiesen, dass das, was wir essen, natürlich nicht in unserem Körper irgendwie was auslöst, ne? Eher ist es so, dass wenn wir was zu essen sehen, zum Beispiel, es gibt auch so so sexy Kochkurse, in dem dann mit Spargel
Okay.
oder sonstigen gearbeitet wird, weil es angeblich eine Penisform hat und dass der Kopf vom Spargel so gut aussieht wie eine Eichel.
Okay.
Also damit kann natürlich gearbeitet werden. Bei einigen Leuten ist es auch so, dass wenn sie zum Beispiel was Schönes gegessen haben oder ein romantisches Glas Wein, ne, Wein soll ja auch angeblich total aphrodisierend wirken, aber höchstwahrscheinlich ist es dann einfach die Zweisamkeit, das schöne Glas Wein, das man zusammen trinkt und sind
Stimmt, Sekt
eher,
fällt mir gerade noch ein.
ja, und das sind eher so die Einflüsse, ne, die so von außen kommen. Und nicht das, was wir runterschlucken, sozusagen in unserem Körper, was mit uns macht. Jetzt muss ich gerade, seit du Sekt gesagt hast, daran denken, es hat so geprickelt in meinem Bauchnabel.
Genau, ja, richtig. Nee, aber ich muss sagen, was ich jetzt auch schon gemerkt habe und eigentlich von jeder und jedem höre, wenn man so leicht beschwipst ist, dass dann der Sex meistens besser ist oder der
Ja.
Orgasmus generell. Woran kann das denn liegen?
Ach, na, ich glaube, dass wir dann einfach nicht mehr so gehemmt sind, ne? Also ich denke schon, dass es so oft so Momente gibt, in denen man so denkt, oh Gott, sehen meine Brüste aus diesem Winkel gerade sexy aus oder soll ich mich jetzt vielleicht mal nochmal anders legen? Und wenn man so beschwipst ist, dann ist meistens alles noch mehr egal, ne? Und man denkt sich, ach, scheißegal, T-Shirt lasse ich an oder irgendwie so, ne? Von daher glaube ich das auch, ne? Wir wollen euch aber hier nicht in den Alkohol treiben oder so.
Das auf gar keinen Fall. Ich dachte nur, wenn wir hier gerade über Wein und Sekt sprechen, ist mir das gerade eingefallen. Aber
Ja.
worüber wir jetzt ja auch gesprochen haben, beziehungsweise was du angesprochen hast, ist sowas wie, dass man weniger Hemmungen dann hat, ne? Und du teilst ja auch bei Instagram so teilweise etwas freizügigere Fotos, um zu zeigen, hey, ist vollkommen egal, ob man jetzt einen Dehnungsstreifen hat, ob man jetzt irgendwie ein bisschen Zellulite hat, das ist egal, ob keine Ahnung, 100 Kilo, egal ob 50 Kilo, ob 80 Kilo, whatever, egal ob 1,50 groß oder 1,80 groß, jede soll sich einfach so wohlfühlen, wie sie ist. Und deshalb wollte ich dich jetzt mal fragen, denn ich glaube, viele, viele haben damit immer noch Probleme. Was sind denn so deine Tipps, weil du dich ja offensichtlich sehr wohl in deinem Körper fühlst und das ja wunderschön ist, an jemanden oder jemande, oder an eine, die da noch ziemlich unsicher ist. Wie kann man denn da so ein bisschen sein Selbstbild, wie soll ich sagen,
Ja.
positiv beeinflussen?
Ja, also grundsätzlich ist es ganz wichtig, und das würde ich auch so unterschreiben, dass dein Wert, den du als Mensch hast, der ist nicht festgelegt daran, welche Kleidergröße du trägst, wie groß du bist, wie klein du bist, wie groß deine Brüste sind oder wie klein deine Brüste sind, sondern daran, wie du von innen heraus bist, ne? Also du bist so viel wert, wie deine Seele eben auch wert ist und nicht dein äußeres Erscheinungsbild. Das ist einfach, meiner Meinung nach ist es nicht wichtig. Und ich habe mich lange Zeit richtig gehasst, weil ich mich selber unglaublich hässlich fand und habe damit so meinen Weg gefunden, ne? Mein Weg war steinig und ist auch um ein paar Kurven gegangen. Und ich habe tatsächlich angefangen, mich tätowieren zu lassen, um meinen Körper zu verschönern. Ist so,
Same
wie,
here.
ich hab das gesehen. Ich habe auch gesehen, dass du deine Tattoos selber gezeichnet hast. Alter, also Laura, du bist eine Frau mit vielen Facetten, ne? Finde ich super.
Ich nehme es mal als Kompliment.
Also das meine ich auch wirklich als Kompliment. Ich finde das richtig schön, weil ich kann nicht so schön zeichnen, ne? Ich bin eher so, ne, im echten Leben bin ich ja Erzieherin und so kann ich auch malen, ne? Als hättest du einen Dreijährigen.
Aber ich muss sagen, manchmal ist es Fluch und Segen, dass ich so gut zeichnen kann, weil ich liebe es, Tattoo-Motive zu zeichnen. Und wenn ich mir alle Sachen tätowieren würde, dann wäre ich komplett zu. Und das will ich jetzt auch nicht unbedingt. Aber ich muss sagen, ich habe schon sogar Covers, also Cover-Ups gezeichnet für andere oder Erweiterungen von Tattoos, generell neue Tattoos. Aber gut, das ist jetzt nicht Thema.
Wir sprechen uns noch mal.
Genau.
Ja, auf jeden Fall war das so meine Art, damit umzugehen, ne? Ich habe so viele Tattoos, die für mich eine unglaublich tiefe Bedeutung haben. Oh Gott, das ist so richtig, ne? Bedeutungsschwanger jetzt hier gerade alles. Das würde gerade so jeder erzählen, ne? Also das Tattoo hat die Bedeutung und das hat die Bedeutung. Ich habe auch viele Tattoos, die ich einfach nur schön fand, ja. Also ich folge halt auch vielen Leuten bei Instagram und dann mache ich einfach, ach, das Wanna Do, das hätte ich gerne. Komm, lass mal machen. Und damit habe ich eben meinen Körper verschönert. Das war ein Schritt für mich in die Richtung. Das heißt jetzt nicht, hey, lasst euch alle tätowieren, sondern es war einfach nur so mein Weg, ne? Für mich ist auch ganz wichtig auf meinem Weg gewesen, dass mich halt schon seit 11 oder 12 Jahren, ich bin gerade ein bisschen verwirrt, der gleiche Mann begleitet. Na, meine große Liebe hat schon in der Schule neben mir gesessen. Und
Das ist
da dieser
schön.
Mann mich einfach schon so lange begleitet und mich liebt, na, der hat mich geliebt, als ich eine Essstörung hatte und viel zu dünn war. Und der hat mich auch geliebt, als ich über 100 Kilo gewogen habe und hat gesagt, du bist einfach wunderschön. Und das ist auch was auch so für mich war das einfach essentiell, dass jemand da ist, der mir sagt, dass ich wunderschön bin, ne? Und irgendwann kam ich dann zu dem Entschluss, dass ich halt auch auf meinem Instagram-Account darüber ein bisschen sprechen möchte. Und da gab es eben auch die eine Sache, die ich da mal gepostet hatte mit einem Eis, weil mein Freund und ich waren da mal Eis essen. Und da stand hinter mir eine Frau an der Kasse, die gesagt hat: Oh, muss die Dicke jetzt auch noch ein Eis essen? Und
Klassiker.
das war mein persönlicher Tiefpunkt. So. Also ab da ging es, also tiefer ging es nicht mehr. Und ab da wurde das dann alles auch ein bisschen besser. Ich habe mich selber geliebt, habe auch einige Bücher zu dem Thema gelesen, auch sehr viel mit mir gearbeitet, weil ja auch sehr viel mit der Psyche so zusammenhängt und einige Sachen, die man vielleicht so in der Kindheit so noch erlebt hat. Aber das ufert hier gerade alles aus. Deswegen kann ich euch nur sagen, liebt euch selber so, wie ihr seid. Und auch, wenn ihr euch gerne schminkt und das euch auch dabei hilft, ne? Ich bin auch dafür bekannt, dass ich mich super gerne viel schminke. Auch jetzt gerade habe ich einen super glitzernden Lidschatten drauf, weil ich einfach drauf stehe und weil das einfach zu meiner Persönlichkeit gehört, ne? Es ist einfach so ein Ding, was mich ausmacht, ja. Und der Höhepunkt war für mich dann tatsächlich, dass ich dann Fotos hochgeladen habe von mir in so einem Spitzenbody mit Zellulite, mit Dehnungsstreifen. Und ich wollte einfach zeigen, hey Leute, ihr seid alle wunderschön und es sollte nicht irgendwie Fishing for Compliments sein. Ne? Ich habe natürlich ganz, ganz großartige, tolle Nachrichten bekommen, aber ich habe natürlich auch so ein, zwei richtig fiese Nachrichten bekommen, von wegen toxischer Feminismus und tralala und du willst ja nur Komplimente haben. Und so wird das Leben immer sein. Ne?
Ja,
Neid
das stimmt.
muss man sich einfach auch verdienen. Und wenn dir irgendjemand eine böse Nachricht schreibt oder irgendjemand fies zu dir ist, dann hat es auch einen Grund, nämlich weil du großartig bist.
Sehr, sehr schön
Schwierig,
gesagt von dir.
ja, ist schwierig im Kopf da so diese Verknüpfung zu finden, aber wir müssen unseren Kopf einfach mal ein bisschen neu verknüpfen, ne? Ein bisschen
Ja.
Baustelle machen.
Absolut. Mir fällt gerade noch was ein, wo man vielleicht auch so ein bisschen umdenken sollte. Und zwar die Häufigkeit von Sex in der Partnerschaft, ne? Oder
Ja.
auch im Single-Leben. Da sagt man ja oft, ja, wenn man irgendwie super selten Sex hat, gerade schon am Anfang, dann kann das ja nichts sein. Was würdest du denn sagen? Gibt es denn irgendwie so einen Wert, an dem man das bemessen kann? Dass so viel Sex sollte man haben, um diese Bindung auch zu spüren, weil ich meine, während dem Sex ist man dem Partner oder der Partnerin ja sehr, sehr nahe.
Ja.
Und wenn ich jetzt zum Beispiel von einem Paar höre, wir haben nur, also wir sind jetzt ein Jahr zusammen und haben nur alle 6 bis 8 Wochen Sex, dann denke ich mir, okay, krass, das ist super selten, bei mir ist das viel, viel häufiger. Aber das bedeutet ja nicht unbedingt, dass das für das Paar schlecht ist, ne? Vielleicht
Ja.
wollen das beide so. Aber wie denkst du denn darüber? Was ist denn so eine, in Anführungszeichen, normale Häufigkeit? Gibt es das überhaupt?
Ja.
Und wie wichtig vor allem findest du Sex in der Partnerschaft?
Grundsätzlich ist es ja für jeden ist es ja anders wichtig sozusagen. Und für mich ist wichtig, meinem Partner nah zu sein. Und natürlich ist die sexuelle Befriedigung, dass man Orgasmus bekommt und so weiter, ist natürlich auch wichtig für den Körper, für die Gesundheit und vor allen Dingen auch für die psychische Gesundheit. Aber sich nah zu sein kann ja auch bedeuten, dass man zusammen im Kino ist und einen schönen Abend zusammen verbringt und dabei Händchen hält oder zusammen auf der Couch liegt und heult, weil man gerade einen super traurigen Film geguckt hat. Das kann ja auch bedeuten, dass man sich nahe ist oder sich mal richtig lange in die Augen schaut. Na, das kann auch bedeuten, sich nah zu sein. Und wichtig ist für mich, dass man da Hand in Hand arbeitet und dass man sagt, hey, wenn du heute keinen Bock hast, dann lassen wir die Sache einfach. Na? Das heißt ja nicht, dass der andere sich dann nicht selber noch befriedigen kann.
Ja.
Weißt du, wie ich meine?
Wenn man das jetzt nicht so irgendwie tabuisiert in einer Beziehung, du hast ja eben schon angesprochen, viele Paare verbieten sich das ja gegenseitig, weil sie das Gefühl haben, betrogen zu werden oder vielleicht nicht auszureichen. Aber das gibt es ja auch, dass der eine Partner oder die eine Partnerin ein höheres oder öfteres Verlangen, häufigeres Verlangen nach einem Orgasmus oder Befriedigung oder wie auch immer hat als der andere Teil. Und das finde ich auch vollkommen in Ordnung. Es gibt zum Beispiel Zeiten, in denen man weiß ich nicht, einfach keine Lust hat, weil es stressig ist, weil irgendwas passiert ist, aber den Partner jetzt auch nicht irgendwie sagen will, hey, weißt du was, ich habe keinen Bock, dann darfst du aber auch nicht, das finde ich totalen Quatsch. Oder wenn man jetzt beim Thema Menstruation ist, dann hast du ja eben auch schon gesagt, wenn der andere Teil in der Partnerschaft oder die anderen Teile, es gibt ja auch ja polyamore
Ja.
Beziehungen, wenn die anderen dann keine Lust haben, oder das eklig finden mit dem Blut, dann heißt es ja nicht, dass man sich selbst noch irgendwie befriedigen kann. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, auch zu kommunizieren, ne? Und da irgendwie kein so ein Tabu draus zu machen.
Ich denke halt, Kommunikation ist einfach wie immer alles. Man sollte offen darüber sprechen, offen seine Bedürfnisse auch mitteilen. Und klar ist es so, dass man manchmal daran zurückdenkt und sagt, hey, ey, vor 10 Jahren, als wir noch so frisch zusammen waren, haben wir dreimal am Tag Sex gehabt. Aber hallo, es kann auch heute so sein, in bestimmten Zyklusphasen, ne? Die Libido der Frau ist ja auch abhängig vom Zyklus, also kann abhängig vom Zyklus sein. Ich merke das bei mir zum Beispiel sehr, sehr doll. Ich zeichne mich meine Sachen da auch immer so auf. Also ich habe so eine App, da trage ich auch ein, heute große Lust auf Sex, so, ne? Dass ich immer so ein bisschen nachverfolgen kann, in welchem Teil meines Zyklus hatte ich denn jetzt besonders Bock auf Sex, ne? Und das ist natürlich immer um den Eisprung herum, weil wir Menschen natürlich auch dazu gemacht sind, uns fortzupflanzen. Ja. Und dann
Kurz
ist es
noch
mal,
zum T ja,
ja.
sprich aus.
Nee, und dann ist es natürlich auch bei der Menstruation noch mal so, dass man da so ein bisschen mehr Bock auf Sex hat. Und ja, das kann ich dir jetzt gerade nicht erklären, warum das so ist. Aber
Macht ja nichts.
ich fühle es auch total tatsächlich. Ich habe Studien dazu gelesen, in denen gesagt worden ist, viele Paare haben so 2 bis 3 Mal Sex pro Woche. Würde ich so nicht unterschreiben. Ich würde sagen, es gibt mal eine Woche, in der ist man total scharf aufeinander und hat 5, 6, 7 Mal Sex. Und dann gibt es wieder Wochen, wo draußen alles dunkel ist, es regnet die ganze Zeit und man hat eher Bock, einen Kaffee zu trinken und sich auf der Couch zuzudecken und irgendwas bei Netflix zu gucken. Weißt du, wie ich meine?
Ja. Ja, total. Es ist ja total individuell. Ich finde, es ist ganz, ganz wichtig, dass alle damit zufrieden sind und dass das klar und offen kommuniziert wird, wie man sich fühlt und so weiter. Und ja, dann findet da jeder für sich die individuelle Lösung, würde ich jetzt mal sagen.
Klar.
Jetzt kann es natürlich auch sein, dass so ein bisschen die Luft raus ist in der Partnerschaft, ne? Also, dass jetzt nicht irgendwie äußere Einflüsse in Anführungszeichen schuld sind, sondern irgendwas in der Partnerschaft fehlt. Du machst ja auch diese Toy-Partys und hast ja sicherlich auch schon Geschichten gehört. Was empfiehlst du denn? Ich weiß jetzt nicht, kommt zu dir überwiegend Frauen oder sind da auch manchmal Männer vertreten?
Also grundsätzlich sind es größtenteils tatsächlich Frauen, ne? Oft ist es ein Junggesellenabschied oder ein Geburtstag oder ein Mädelsabend. Und die Frauen sind dann auch unten untereinander immer richtig aufgeschlossen, meistens, und sagen sich, ja, das kenne ich und das habe ich schon mal probiert und untereinander,
Okay.
ne? Säckchen und Weinchen schaukelt sich das dann immer hoch und ist auch wirklich in 99% der Fälle absolut lustige und richtig schöne Veranstaltung, nach der ich mit einem Strahlen nach Hause fahre, weil auch ich kann einfach immer mehr von diesen Frauen profitieren, die dann kommen, mir ihre Probleme erzählen oder wir
Was sind
telefonieren
denn so
danach.
häufige Probleme?
Also häufige Probleme, ne, wie wir vorhin schon besprochen haben, ist eben der Orgasmus, ne? Zum Orgasmus kommen und so weiter. Dann sind auch immer Probleme Standhaftigkeit der Männer. Da bin ich bin halt kein Arzt, ne? Ich kann dann immer nur Sachen anbieten, wie zum Beispiel Cremes, die einen kühlenden Effekt haben und dafür sorgen, dass der Penis länger steif bleibt und so weiter, oder eben Penisringe. Ich kann da eben nur beraten, kann aber auch immer nur mit auf den Weg geben, dass das einfach ärztlich untersucht werden muss, weil egal, ob die mir jetzt sagen, mein Mann nimmt die und die Tabletten, ich kenne die Wechselwirkung nicht. Ich habe leider nicht Medizin studiert. Deswegen kann ich da immer nur so Tipps geben und dann sagen, hey, probier doch mal das oder sag ihm doch mal das. Ja, und dann gibt es auch immer wieder so Frauen, die sich eigentlich trennen wollen, aber sich nicht so richtig trauen und es auch so richtig keinem erzählen wollen. Und dann erzählen sie es auf einmal der fremden Frau auf der Toy-Party und ich sitze dann immer so da und sage, ja, rede darüber. Also eigentlich ist meine Antwort immer nur, dann sprich doch bitte mit ihm darüber. Sag ihm das doch einfach. Sag ihm doch, was dein Problem ist. Und dadurch, dass ich eben auch auf allen Produkten, die ich da verteile, meine Visitenkarten, meine Kugelschreiber, alles so, steht überall meine Handynummer drauf. Und ich kriege ganz oft so unglaublich süße Nachrichten von meinen KundInnen, die dann schreiben, oh, das war so schön und dank dir habe ich mit ihm geredet und so. Und das geht bis dahin hinaus, dass ich dann mit denen Notizen mache, was sie im Gespräch alles sagen sollen und so. Aktuell mache ich das noch umsonst, ne? Aber
Könnte ein Geschäftsmodell werden.
ich werde mich da demnächst auch mal irgendwie nochmal, ne? Ich werde dann demnächst auch mal gucken, dass ich auch so ein bisschen meine Brötchen verdienen kann. Weil ich kann ja auch nicht umsonst meine ganzen Tipps verteilen.
Ja, klar. Außer hier im Podcast.
Außer mit dir, Laura, da mache ich das sehr
Ja.
gerne, ne? Ja, das sind halt oft so Themen, ne? Die dann so aufkommen. Oder er will nicht mehr oder ich will nicht mehr. Ja, da kann ich dann immer nur irgendwelche Tipps mit auf den Weg geben und krieg danach fast immer positives Feedback.
Können wir vielleicht auch noch mal in der Podcast-Episode besprechen? Ich meine, wir haben jetzt hier schon eine Stunde aufgenommen. Das würde sonst, glaube ich, den Rahmen
Ich
sprengen.
glaube auch.
Aber ja, aber wenn da Interesse besteht, können wir gerne mal noch mal in Zukunft darüber quatschen, gerade auch, wie es in der Partnerschaft ist und so. Und ja, wenn man dir folgen möchte, wenn man dich verfolgen möchte, was du so machst, wie findet man dich denn?
Also, aktuell findet ihr mich nur auf Instagram unter Lisis Leben. Ihr könnt mich da auch gerne buchen für Online-Toy-Partys. Ich biete sowas auch via Zoom, Google Hangouts oder was nicht alles gibt an und kann euch natürlich auch gern telefonisch beraten, ne? Genau, da findet ihr mich. Ihr findet größtenteils quatschigen Content, weil ich eher eine witzige Person bin und ganz, ganz viele Sachen mit Humor nehme. Ich bin immer nicht so ernst und habt ihr vielleicht heute auch ein bisschen gemerkt.
Ja, aber ist doch voll sympathisch. Ich finde es echt schön, dass du so bist und auch hier im Podcast so bist, wie du wirklich bist. Und das Leben zu ernst zu nehmen, das geht auch oft nach hinten los. Deshalb danke ich dir für deine offene Art und dass du mit mir über dieses Thema gesprochen hast, so deine ganzen Tipps und Infos und ja, alles Mögliche mit auf den Weg gegeben hast. Und ich glaube, diese Episode hilft auch bestimmt vielen, da ein bisschen offener drüber zu denken, vielleicht auch mehr in der Partnerschaft zu kommunizieren oder sich selbst vielleicht auch besser kennenzulernen und zu merken, hey, das, wie es mir geht, das ist vollkommen normal und das ist jetzt nichts, wofür ich mich schämen müsste oder mit dem ich alleine da stehe. Also danke auf jeden Fall dir und ja, wenn man mehr über dich erfahren möchte, dann auf jeden Fall schnell bei Instagram vorbeischauen. Ich habe noch mal alles unten in der Episodenbeschreibung verlinkt.
Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und es tut mir unglaublich leid, dass wir heute nur an der Oberfläche gekratzt haben. Es gibt noch so viel mehr, aber wir hören uns wieder, Laura. Ich freue mich und habt einen schönen Tag.
Ja, du auch. Bis dann. Ciao.
Ciao.